Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Herzlich willkommen zur 35. Folge von Mordgeflüster, einem True Crime Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa.
Und mein Name ist Marie. Hallo.
Hallo. Richtig komisch, weil wir einfach vor, ich glaube, 4 Tagen das letzte Mal aufgenommen haben. Aber aufgrund von Urlaubszeit und wenig Zeit, die wir im Moment haben, haben wir uns jetzt entschlossen, das alles vor dem Urlaub noch zu machen, damit wir euch dann auch den Content weiter normal liefern können, weil wir ja keine Sommerpause machen. Das wollen wir nochmal betonen. bleibt eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Das Einzige, was ich vielleicht noch gerne ansprechen wollen würde, ist, dass wir eine Nachricht bekommen haben bezüglich unserer Triggerwarnungen. Dass die Person das nicht ganz versteht, warum wir Triggerwarnungen machen vor unseren Folgen, weil man ja quasi True Crime hört und weiß, worauf man sich einlässt. Aber uns ist das irgendwie ganz wichtig, nochmal zu sagen, dass ja jede Folge ein anderes Thema oder einen anderen Schwerpunkt hat und manche Leute ja nur bei gewissen Themen, also sich getriggert fühlen von gewissen Themen. Und deswegen ist es uns eigentlich ganz wichtig, vorher noch die Triggerwarnung, die explizite Triggerwarnung zu nennen, damit jemand, der sich halt genau von diesem Thema dann getriggert fühlt, gar nicht weiterhören muss und dann gegebenenfalls sich da in eine nicht so gute Situation bringt, weil er nicht wusste, was auf ihn zukommt. Deswegen ist es uns ganz wichtig, das einfach vorher nochmal zu machen.
Genau. Ja, damit die Leute dann eben sicher sein können, dass sie die Folge hören können oder halt eben frühzeitig dann einfach abschalten. Oder wie in meinem Fall, ich habe jetzt zuletzt dann diese explizite Stelle nochmal mit den Minutenangaben reingeschrieben, damit ihr dann, falls euch das triggert, genau diese Stelle überspringen könnt. Dann kommen wir jetzt... Ach nein, gar nicht. Eine Sache wollte ich noch ansprechen. Ja, Lisa hat in der letzten Folge gesagt, der Film heißt 4 mm und er heißt 8 mm. Ja, da haben sich mehrere Leute, haben uns da netterweise darauf hingewiesen. Das ist uns tatsächlich schon im Schnitt aufgefallen. Aber ja, nett, dass ihr uns darauf hingewiesen habt. Wir mussten auf jeden Fall immer lachen, wenn wir das gelesen haben. Und stimmt, ich wollte noch sagen, ich habe den Film jetzt mittlerweile sogar geguckt.
Oh yes, und?
Und... Ja, du hast auf jeden Fall nicht zu viel versprochen. Ich fand ihn richtig gut, richtig gruselig teilweise und der hat auch Stefan gut gefallen. Der kannte den tatsächlich schon, aber der hatte das meiste davon wieder vergessen und es passte tatsächlich sehr, sehr gut zu meiner letzten Folge. Also für alle, die den Film noch nicht kennen oder ihn schon vor längerer Zeit geguckt haben, guckt euch den gerne nochmal an. Das passt sehr, sehr gut in die ganze Thematik rein.
Und ich finde Nicolas Cage einfach einen wirklich hervorragenden Schauspieler. Das muss man echt sagen. Und er spielt da in dem Film auch echt eine ziemlich gute Rolle.
Das stimmt, das stimmt. Und Joaquin Phoenix auch. Da habe ich direkt erkannt, das ist doch der Schauspieler vom Joker. Ja, der macht das auch richtig gut. Und auch allgemein sind da recht bekannte Schauspieler mit dabei. Und alle sind die noch super jung. Der ist ja schon recht alt, der Film, aber hat auf jeden Fall nichts an seiner Wichtigkeit verloren. Das ist super erschreckend gewesen.
Genau, ein sehr, sehr wichtiges Thema.
Ich habe mich auch sehr geruselt.
Mhm. Finde ich auch.
Ja.
Okay.
Okay, dann kommen wir jetzt ausnahmsweise mal zum...
Flüsterfakt.
Ja. Wir machen jetzt mal zur Abwechslung einen Flüsterfakt. Und wir haben euch gefragt, wie viele SchülerInnen sind in Deutschland jährlich von Mobbing betroffen? Dazu gab es dann 4 Antwortmöglichkeiten. Einmal 850.000, einmal 100.000, einmal 50.000 und einmal 500.000. Und die Mehrheit hat tatsächlich richtig gelegen. Die richtige Antwort ist 500.000. Und die Zahl ist so unglaublich hoch. Das fand ich total erschreckend. Lisa, willst du da vielleicht noch irgendwie ein bisschen was zu erklären?
Das kommt am Ende meines Falles, habe ich da noch ein paar Fakten zusammengesammelt. Aber ich fand es ganz wichtig, dass einfach die Leute vorab schon mal wissen, wie viele Betroffene es tatsächlich gibt. Und das vielleicht einfach so ein bisschen im Hinterkopf behalten während meines Falles.
Mhm. Sehr gut, okay. Dann bin ich ganz, ganz gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Und ich würde sagen, bitte leg los.
Okay. Vorab möchte ich noch eine Triggerwarnung aussprechen, auch für diese Folge. Hier geht es nämlich um Mobbing und Suizid. Und Nummern und Internetadressen mit Hilfsangeboten zu diesem Thema findet ihr wie gewohnt in unserer Fallbeschreibung. Kaum ist die Schule zu Ende, macht sich Amanda auf dem Weg nach Hause. Endlich kann der spannende Teil des Tages beginnen. Der, in dem sie sich wie alle anderen SchülerInnen auf einer Videochat-Plattform aufhält. Hier kann sie abschalten, mit Gleichaltrigen chatten und Live-Videos hochladen, in denen sie singt und tanzt. Es ist schön, die Aufmerksamkeit und auch die Bestätigung zu bekommen. Das ist nicht unüblich, alle machen das. Sie ist, weiß Gott, nicht die Einzige. Sie genießt es, ganz frei ihr Ding zu machen. Dabei ist sie im realen Leben eher schüchtern und etwas zurückhaltender. Aus dem Grund fällt es ihr auch eher schwer, mit anderen in Kontakt zu treten. Über das Internet ist die Sache schon deutlich einfacher. Schon im Alter von 11 Jahren liegt Amanda ihrer Mutter in den Ohren und bittet um eine Webcam. Ihre Mutter findet das alles andere als eine gute Idee. Sie hält das Internet für eine 11-Jährige für gefährlich. Wer weiß, wer sich da noch so rumtreibt. Amandas Eltern leben getrennt. Sie wohnt immer abwechselnd, mal bei ihrem Vater und mal bei ihrer Mutter. Für den Vater ist die Idee mit der Webcam kein Problem und so kauft er ihr eine. Amanda beginnt dann im Alter von 11 Jahren Gesangsvideos auf YouTube hochzuladen. Singen kann Amanda besonders gut und so erhält sie viel Zustimmung, Lob und Aufmerksamkeit. Tausende Aufrufe gibt es auf ihre Videos, in denen sie zum Beispiel Jar of Hearts singt. Zudem ist sie auf Blog-TV sehr aktiv. Auch dort lädt sie Gesangsvideos hoch und kommuniziert mit ihrer Fangemeinde. Einer von ihren vermeintlichen Fans ist der User mit dem Namen Tyler Boo. Er schreibt Amanda, immer wieder, fordert sie auf, ihre Brüste zu zeigen. Anfangs beachtet Amanda diese Aufforderung nicht. Immer und immer wieder fragt er nach. Nur einmal kurz das T-Shirt hochziehen. Was ist denn schon dabei? Amanda ist noch viel zu jung, um die Konsequenzen abschätzen zu können. Was soll's, ist ja nur kurz das T-Shirt hochziehen. Sie trifft für sich in diesem Moment die folgenschwerste Entscheidung ihres Lebens. Allein in ihrem Kinderzimmer. Mit 11 Jahren. Denn was Amanda nicht weiß, Tyler Boo hat einen Screenshot gemacht. Hat nun den entblößten Oberkörper von ihr auf seinem Rechner und das nicht ohne Grund. Er verfolgt einen Plan. Erstmal weiß Amanda nichts davon. Ein Jahr nach der Aufnahme, Amanda ist zu diesem Zeitpunkt 12 Jahre und in der 7. Klasse, meldet sich Tyler Boo erneut bei ihr. Er beginnt, sie zu erpressen. Er will weitere Bilder von der 12-Jährigen, ansonsten landet der Screenshot im Internet. Was ein Idiot, denkt sich Amanda. Sie weigert sich und schreibt nicht weiter mit ihm. Kurz vor den Weihnachtsferien im Jahr 2010 klopft nachts gegen 4 Uhr die Polizei an der Türe von Familie Todd. Tatsächlich ist das heimlich geschossene Bild von Amandas Brüsten veröffentlicht worden und wird nun sekündlich weiter im Internet verbreitet. Tyler Boo hat das Bild auf einer Pornoseite gepostet und außerdem an einige andere Leute verschickt. Darunter ist auch Amandas Mutter und so gut wie all ihre FreundInnen. Danach beginnt der Spießrutenlauf. Sie wird in der Schule heftig angegangen und gemobbt. Jeder ihrer MitschülerInnen hat das Bild gesehen. Es vergeht kein Tag, an dem Amanda nicht beleidigt wird. Ihr werden wirklich schlimme Dinge hinterhergerufen. Sie wird zunehmend panischer, ist ängstlich, will nicht mehr in die Schule gehen. Außerdem wird sie depressiv, beginnt Drogen und Alkohol zu konsumieren. Auch Tyler Boo lässt sie nicht in Ruhe. Immer wieder kontaktiert er sie. Er weiß einfach alles über sie. Ihren vollen Namen, wo sie wohnt, wie ihre Familienmitglieder heißen und auch, wo sie zur Schule geht. Aufgrund der Angstzustände, die Amandas Leben immer mehr beeinträchtigen, beschließt ihre Familie umzuziehen. Sie hoffen, dass das ihr Leben wieder in die Normalität zurückführen wird. Ein Neuanfang wird sicherlich allen guttun und die Situation entschärfen. In der neuen Stadt können alle aufatmen. Endlich läuft wieder alles seine geregelten Bahnen. Amanda findet neue Freunde, kann sich beruhigen, ihre Angst wird weniger. Sie lebt endlich wieder wie ein normaler Teenager und kann wieder über die üblichen Teenager-Dinge nachdenken und nicht darüber, was ihr Peiniger wohl als nächstes macht. Sie findet wieder Gefallen daran, in die Schule zu gehen. Leider ist das nur von kurzer Dauer. Im Mai 2011 meldet sich Amandas Erpresser erneut, fordert sie wieder auf, Nacktbilder zu schicken. Diesmal wendet sie sich sofort an ihre Mutter. Diese kontaktiert dann umgehend die kanadische Polizei. Die BeamtInnen können nicht einschreiten, also bleiben Amanda und auch ihre Familie ratlos zurück. Im Oktober dann erneute Erpressernachrichten. Wieder fordert Tyler Boo Amanda auf, Bilder ihrer Brüste zu machen. Wieder erpresst er sie, das altbekannte Bild in Umlauf zu bringen und an die neuen FreundInnen und SchulkameradInnen zu versenden. Amanda ist langsam von ihrem Peiniger genervt, fordert ihn nun auf, zu ihr zu kommen, um die ganze Situation im Angesicht zu regeln. Darauf geht ihr Erpresser aber nicht ein. Erneut wendet sich Amandas Mutter an die Polizei. Wieder können diese nicht einschreiten. Sie empfehlen Amanda, all ihre Social-Media-Accounts zu löschen und sich nicht weiter im Internet aufzuhalten. Sie hoffen, dass der Erpresser dadurch sein Interesse an ihr verliert. Leider vergebens. Am 11. November setzt der Peiniger sein Vorhaben in die Tat um und verbreitet über einen Fake-Account bei Facebook erneut das Bild von Amanda. Besonders perfide ist die Tatsache, dass er so tut, als wäre er ein Schüler von Amandas Schule. Er addet all ihre FreundInnen und SchülerInnen der Schule und wartet, bis seine Freundschaftsliste gut gefüllt ist. Dann postet er das Bild von Amanda auf seiner Pinnwand. Es dauert nicht lange, bis das Bild wieder die Runde macht. Wieder muss Amanda die Erfahrung machen, die sie bereits auf ihrer alten Schule erleben musste. Sie wird erneut gemobbt und verhöhnt für das gepostete Bild. Amanda hat das Gefühl, von niemandem mehr gemocht zu werden. In dieser Situation beginnt sie mit einem Mitschüler zu schreiben. Er ist ein wenig älter als sie. Die beiden schreiben kontinuierlich. Irgendwann fragt er Amanda, ob die beiden sich treffen können. Sie fährt zu ihm. Bei diesen Treffen schlafen die Teenager miteinander. Eigentlich hat er eine Freundin. In der Schule wird Amanda nun von der Freundin und 15 weiteren MitschülerInnen massiv angegangen und konfrontiert. Es geht so weit, dass die Freundin des Jungen Amanda schlägt. Sie geht zu Boden. Niemand hilft ihr. Niemand sagt, dass die anderen aufhören sollen. Erst ihr Vater findet sie dort liegend, als er sie nach der Schule abholen will. Amanda fällt in das nächste Loch, wird immer depressiver und schließlich dann auch suizidial. Sie kann das alles nicht noch einmal durchstehen. Wieder alles von vorne. Letztlich versucht sie, sich das Leben zu nehmen, trinkt Bleichmittel. Sie kommt in ein Krankenhaus und kann durch das Auspumpen ihres Magens gerettet werden. Sie beginnt nach dem Selbstmordversuch eine stationäre Therapie. Dort werden alle Situationen mit ihr aufgearbeitet. Ihr geht es danach schon sehr viel besser. Die Auszeit tut ihr gut. Aber sie ist auch froh, als sie endlich wieder nach Hause kann. Sie schaut in ihren Facebook-Account und muss unzählige ekelhafte Nachrichten. Sie ist selbst zu blöd, um sich selbst umzubringen. Oder warum hat sie Bleiche getrunken und sich nicht von einem Gebäude gestürzt? Sind nur zwei von den Kommentaren, die auf ihrem Profil zu finden sind. All diese positiven Eindrücke und Verbesserungen, die sie während ihrer Therapie erlangen konnte, sind sofort zunichte gemacht. Erneut driftet das junge Mädchen in die Depression. 2012 entschließt sich die Familie dann erneut umzuziehen, um Amanda die Chance zu geben, sich regenerieren zu können. Amanda hat das Gefühl, ihrem Peiniger nie entfliehen zu können. Immer und immer wieder kontaktiert er nicht nur sie, sondern sämtliche MitschülerInnen und FreundInnen der damals 14-Jährigen. Wieder mal postet er nach einer Weile das Bild und wieder können all ihre Bekannten ihre Brüste sehen. Systematisch macht ihr Peiniger Amanda das Leben zur Hölle. Immer, wenn Amanda neu anfängt, beginnt die Misere erneut. Sie hat das Gefühl, nie wieder ein normales Leben führen zu können. Ihre Angstzustände werden immer massiver. Im Sommer 2012 wird Amanda wieder schwer depressiv. Auch die Liebe und Unterstützung ihrer Familie kann Amanda nicht aus dem Loch holen. Von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde, es wird immer schlimmer. Sie hat das Gefühl, das alles nicht mehr ertragen zu können. Egal wie weit sie versucht wegzurennen, ihr Peiniger holt sie wieder und wieder ein. Sie beginnt Freundschaften, um sie kurze Zeit später durch eine andere Hand wieder zu verlieren. Neben den fehlenden Freundschaften hören aber auch die Mobbing-Attacken gegen sie nicht auf. Es ist ein enormer Druck, dem die 14-Jährige ausgesetzt ist, und das jetzt schon über einen sehr langen Zeitraum. Zwar ist sie in therapeutischer Behandlung und nimmt auch Antidepressiva ein, doch besser wird ihr mentaler Zustand nicht. So versucht sie sich erneut das Leben mit einer Überdosis an Medikamenten zu nehmen. Sie kann zum Glück rechtzeitig gefunden und gerettet werden. Ihr Zustand verschlechtert sich allerdings immer weiter, sodass sie sich 2012 nicht einmal mehr traut, ihr Haus zu verlassen. An einem Tag fragt Amanda ihre Mutter, ob diese Zettel und einen schwarzen Textmarker habe. Sie würde gern ein Projekt starten. Für Amandas Mutter ist das ein kleiner Hoffnungsschimmer. Amanda beginnt damit, ihre Geschichte aufzuschreiben. Auf Zettel mit kurzen Sätzen. Sie schreibt einfach alles auf, schreibt sich den Kummer von der Seele. Sie hat einen Plan. Dann nimmt sie ein Video auf, in Schwarz-Weiß. Auf dem Video redet sie nicht. Sie zeigt ihre Zettel, die sie geschrieben hat, und veröffentlicht dieses Video. Amanda bekommt etliche Nachrichten. Nachrichten, die Zuspruch beinhalten, aber auch Nachrichten von Kindern und Jugendlichen, denen es ganz genauso geht wie ihr. Nun beginnt auch ein Hoffnungsschimmer für Amanda. Sie kann sich austauschen, sieht, dass sie nicht alleine mit ihren Problemen ist. Bildet eine Community um sich herum. Sie berichtet ihren Zuschauern auch von einem Tattoo-Termin. Sie will sich Stay Strong tätowieren lassen. Damit will sie symbolisieren, niemals aufzugeben. Dieses Tattoo soll für sie gut sichtbar auf ihrem Handgelenk platziert werden. Es soll sie an weiteren selbstverletzenden Verhalten hindern. Am 10. Oktober 2012 zerbricht diese aufkommende Hoffnung mit einem Mal. Amandas Familie findet sie im Haus. Amanda hat sich das Leben genommen. Sie hat sich erhangen. Sie hat dem Druck nicht mehr standgehalten. Amanda hat auch Abschiedsbriefe geschrieben. Bittet in dem Brief an ihre Mutter darum, dass diese ihr nicht böse sein soll. Amandas Vater nimmt den Tattoo-Termin wahr und lässt sich das geplante Tattoo stechen. Nun zieht Stay Strong seine Haut. Er hat in die Tinte der Tattoo-Farbe etwas von Amandas Asche beimischen lassen. In den kommenden Tagen nach Amandas Suizid geht ihr Video viral. Bis zum 13. Oktober klicken mehr als 1,6 Millionen Menschen auf das Video. Auch die Medien werden auf den Fall aufmerksam. Die Öffentlichkeit verlangt, den Interneterpresser von Amanda zu ermitteln, damit dieser endlich zur Rechenschaft gezogen werden kann. Die Trauerfeier findet am 6. November 2012 statt. Über 600 Menschen wollen Amanda die letzte Ehre erweisen. Die kanadische Polizei reagiert auf die Forderung der Gesellschaft und bittet darum, dass sich jeder meldet, der einen Hinweis geben kann. Danach beginnt das, was häufig passiert. Viele Menschen melden sich, die Fehlinformationen haben. Die BeamtInnen werden mit Nachrichten und Anrufen geflutet. Allen Hinweisen muss nachgegangen werden und durch die ganzen Falschinformationen gestaltet sich das als unheimlich schwer. Zudem veröffentlicht Anonymous Daten eines 33-jährigen Mannes aus Vancouver, da die Gruppierung dachte, den Erpresser gefunden zu haben. Dieser Mann wird dann massiv angegangen, bekommt Morddrohungen, er muss um sein Leben fürchten, bis letztendlich ausgeschlossen werden kann, dass er der richtige Täter ist. Die Ermittlungen, die sowohl von Facebook als auch von der Polizei geführt werden, konnten feststellen, dass die Person hinter dem Usernamen Taylor Boo 90 verschiedene Nutzernamen und 86 Facebook-Accounts hat. Außerdem kann ermittelt werden, dass nicht nur Amanda, sondern 75 weitere Kinder und Jugendliche auf der ganzen Welt durch diesen Account erpresst werden. Im Januar 2014 kann dann ein 36-jähriger Niederländer festgenommen werden. Aidan Coben muss sich in einem Gerichtsverfahren im Jahr 2017 verantworten. Ihm wird Internetbetrug, Erpressung, sexuelle Nötigung und Verbreitung und Erstellung von kinderpornografischem Material vorgeworfen. Das Gericht verurteilt ihn in 72 Fällen der sexuellen Nötigung an 39 Opfern. Von diesen 39 Opfern waren 34 weiblich und 5 männlich. In den Niederlanden wird Aidan Coben zu einer Haftstrafe von 10 Jahren und 8 Monaten verurteilt. Seine 5 kanadischen Opfer werden separat verurteilt, deswegen zählen sie nicht zu den 39 Opfern. Für diese Verhandlung wird er am 8. Dezember 2020 nach Kanada überstellt. Coben wurde in Kanada wegen Erpressung, krimineller Belästigung, Kinderverführung und Kinderpornografie angeklagt. Noch ist Aidan Coben nicht verurteilt. Nach seiner Verurteilung wird er zurück in die Niederlande gebracht und wird dort dann beide Haftstrafen zusammen absitzen. Bis heute behauptet er, unschuldig zu sein. Im Fall von Amanda Todd wird immer das Wort Sextortion genannt. Der Begriff stammt von dem englischen Wort Extortion, also Erpressung, und beschreibt eine Form der Erpressung, bei der der Erpresser droht, Nacktfotos oder Videos zu veröffentlichen. Meist sind Geldzahlungen oder sexuelle Handlungen die Forderungen. Mobbing ist ein weltweit ernstes Problem. 2018 wurden im Rahmen der PISA-Studie Daten zum Thema Mobbing erhoben. Laut dieser Studie berichten 23% der 15-jährigen SchülerInnen in Deutschland, Mobbing-Attacken ausgesetzt zu sein. Die häufigste Form ist hierbei der Spott durch MitschülerInnen. Das Gefährliche hierbei, 18% haben nach den Mobbing-Attacken suizidale Gedanken. Perfide an der Situation ist, dass es am häufigsten um den Körper der betroffenen Person geht. Viele Teenager, aber auch Erwachsene sind nicht gefestigt in ihrem Körper. Sie lassen sich beeinflussen und bekommen durch Bodyshaming-Attacken eine falsche Wahrnehmung. Aber nicht nur unter Jugendlichen ist Mobbing ein weitaus verbreitetes Thema. Auch viele erwachsene Personen sind von Mobbing betroffen. Häufige TäterInnen sind hierbei KollegInnen. 26% der Vorfälle halten länger als ein Jahr an. Eines der häufig genannten Mobbing-Plattformen ist laut Studien wie auf Statista.com das Internet. Durch die Anonymität der TäterInnen vereinfacht es das Verhalten zusätzlich. Bereits 55% der InternetnutzerInnen haben bereits Erfahrungen mit Internetkriminalität machen müssen. Studien zufolge sind Frauen hierbei häufiger betroffen als Männer. Wir sollten immer darüber nachdenken, was unser Handeln auslöst. Worte verletzen und können schwere mentale Folgen für Betroffene haben. Oft tut auch der Unrecht, der nichts tut. Wer das Unrecht nicht verbietet, wenn er kann, der befiehlt es, so Marcus Aurelius.
Oh Mann, das macht mich richtig betroffen. Ich habe die ganze Zeit mitgefiebert und habe gehofft, dass die Amanda doch noch das Leben führt, was ihr eigentlich zustand und zustand und dass sie doch es schafft, diese massiven Mobbing-Attacken irgendwie für sich zu verarbeiten und da wieder rauszufinden. Gerade auch, weil die Familie ja die ganze Zeit noch so hinter ihr stand und das mitbegleitet hat. Für die stelle ich es mir auch unglaublich schlimm vor, zu sehen, wie dein Kind sich nach und nach verändert und leidet und trotz mehrfachen Umzügen immer wieder in diesen ganzen Strudel so reingezogen wird und immer wieder so schlimme Sachen erleben muss. Auch der Vater, der sie da in der Schule zusammengeschlagen findet, niemand hat ihr geholfen, alle haben sie da liegen lassen. Ich weiß gar nicht, wie ich da reagieren würde als Elternteil. Ich glaube, ich würde meine Tochter mein Kind von der Schule nehmen oder denen da auch Vorwürfe machen, wie das sein kann, dass da einfach niemandem geholfen wird, obwohl dem sogar körperliche Gewalt angetan wird, zu der ganzen psychischen Gewalt, die ja nicht direkt sichtbar ist, zumindest nicht äußerlich, aber natürlich innerlich sie komplett irgendwie zerstört hat. Und dann fand ich es unfassbar krass, als du gesagt hast, wie viele Kinder dieser Adam, ich habe den Namen nicht ganz verstanden.
Aidan Coben.
Aidan, ja genau. Wie viele Kinder der erpresst hat und belästigt hat und unglaublich, ein 36-jähriger Mann, da frage ich mich, was ist da in seinem Leben falsch gelaufen, dass der seine Zeit mit sowas verbringt und so viele Menschenleben quasi auf dem Gewissen hat, egal ob die dann am Ende wirklich, wie jetzt in Amandas Fall, Selbstmord begangen haben oder eben nicht, aber die leiden ja ihr Leben lang unter solchen massiven Mobbing-Attacken und wie viel Zeit der einfach damit verschwendet hat und immer wieder Jahr für Jahr ihren neu aufgebauten Freundeskreis wieder zerstört hat und dieser permanente Psychoterror, den er da gemacht hat, ich finde das abartig wirklich, wie ein Mensch so krass in das Leben von ihm ja eigentlich fremden Personen eingreift und einfach entscheidet, ja, sich jetzt auf sie da zu fokussieren und ihr das Leben zur Hölle zu machen. Die ist ja jeden Tag zur Schule gegangen mit dem Gedanken, dass jetzt wieder neue Anfeindungen kommen. Wenn sie nachmittags aus der Schule kam, sich vor den Computer gesetzt haben, dann war da wieder 1000 Nachrichten und Anfeindungen. Dann diese schrecklichen Kommentare, als sie aus der Klinik wieder kam, dann direkt zu lesen, du hast gerade so ein bisschen Mut gefasst, bist gerade irgendwie, da hattest gerade das Gefühl, okay, ich kann das schaffen, ich bin das wert, das zu schaffen. Mein Leben ist auch was wert und dann direkt wieder solche Kommentare zu lesen, von wegen du schaffst es, du bist zu blöd, dich selbst umzubringen oder so. Also, bah, da wird mir richtig schlecht, wenn ich darüber nachdenke, wie abgrundtief schrecklich manche Menschen sind und die auch wirklich nicht über ihr Handeln, glaube ich, nachdenken. Also klar, diese Anonymität im Internet ist einfach ein Riesenproblem bei dem Ganzen noch. Und die Kinder können sich dem ja auch nicht entziehen. Ich meine, also der Vorschlag von der Polizei, einfach zu sagen, ja, dann soll sie sich überall abmelden, das ist irgendwo auch keine Lösung, meiner Meinung nach, weil gerade in der aktuellen Zeit ist es gar nicht möglich, komplett ohne Internet alles zu machen. Also das würde sie zusätzlich ausgrenzen, wenn sie sich komplett davon fernhält. Also man wird zwangsläufig irgendwo mit dem ganzen Thema konfrontiert. Und einfach auch wegzuschauen, da finde ich ganz, ganz schlimm, dass die Familie mehrfach versucht hat, sich Hilfe zu suchen und dann jedes Mal abgewiesen wurde und gesagt wurde, man kann nichts machen. Meiner Meinung nach ist das einfach auch nicht richtig. Und ja, also das sind so viele Punkte, die ich kann mich wahrscheinlich 10 und dreiviertel Stunde darüber auslassen, wie schrecklich ich das finde. Und was ich ganz, ganz, also dieses Video, das würde ich mir unbedingt mal angucken. Weißt du, ob das noch zu finden ist, wo sie das mit den...
Ich habe es leider nicht gefunden, aber tatsächlich ist das ja auch einer der bekanntesten Mobbing-Fälle, weil wahrscheinlich sagt dir das Video auch was. Also mir hat es auch auf jeden Fall sofort was gesagt.
Ja, mir auch.
Darauf auch viele andere Videos basieren. Also sie hatte da diesen Plan und hat sich da auch eine unheimliche Community aufgebaut. Was richtig schlimm ist, dass selbst nach ihrem Suizid diese ekelhaften Nachrichten nicht aufgehört haben. Also da sind noch weiter so schlimme Kommentare auf ihren Plattformen aufgetreten, von wegen, ja, endlich hat sie es geschafft, bla bla bla. Und also
Ja,
das fand ich
abartig.
noch, das fand ich, also das fand ich auch wirklich richtig schlimm. Also
Zumal das ja auch ganz viele lesen, die selbst auch betroffen sind, weil die ja genau auch dann eben ihr Zuspruch gegeben haben und die sich dann austauschen konnten, die ganzen Betroffenen untereinander, was ja eigentlich super schön ist. Aber wenn dann genau diese schon gefährdeten Mädchen und Jungen und Kinder allgemein und Jugendlichen in dieser schwierigen Zeit der Pubertät, die ja nun mal einfach für niemanden einfach ist, dann auch noch lesen, wie dann über den Tod dieses jungen Mädchens gesprochen wird, finde ich, boah, ach, das ist echt verachtenswert, wie manche Menschen, also was manche Menschen sich da rausnehmen. Dann fand ich es noch richtig schlimm, dass der arme Mann, dieser 33-Jährige, da zu Unrecht beschuldigt wurde. Der hat ja auch jetzt ja, einen Spießrutenlauf mitgemacht, der hat Morddrohungen bekommen und konnte überhaupt nichts dafür. Das geht natürlich auch gar nicht, ne? Also ich finde, wenn sowas veröffentlicht ist, dann muss das sowas von nied- und nagelfest sein. Man kann nicht einfach jemanden zu Unrecht beschuldigen. Das ist wie mit einer jemanden zu Unrecht vorwerfen, irgendwie von jemandem sexuell missbraucht worden zu sein oder sowas in der Richtung. Zum einen ist das super schlimm, weil dann den Frauen nicht mehr geglaubt wird, die wirklich sexuell missbraucht wurden. Und andererseits genauso dieser Mensch einfach diesen Stempel nie mehr wegbekommt und einfach immer damit in Verbindung gebracht wird. Und abschließend wollte ich noch sagen, dass ich super, super rührend fand, dass der Papa sich den Spruch noch hat tätowieren lassen. Da war ich schon in den Tränen nahe fast. Und ja, ich kann eigentlich nur hoffen, dass das irgendwie jetzt die Menschen nochmal wachrüttelt und nochmal, man kann nicht oft genug darauf hinweisen, wie schlimm das einfach ist und wie schlimm diese Wörter auch verletzen können und dieser Psychoterror, was das für innerliche Narben bei den Menschen hinterlässt.
Das sehe ich ganz genauso. Ja. Ich weiß nicht, hast du schon mal Erfahrung mit Mobbing machen müssen?
Ja, auch, also einmal in der Schule auch tatsächlich. Das ging aber nicht besonders lange und ich hatte zum Glück auch Freundinnen, die mir beigestanden haben quasi und dann mit auf meiner Seite war. Also ich war halt eher so eine Streberin, ziemlich still, hatte ja eine Brille, viele Pickel, Zahnspange und ja so eine Lisa Plenske, sage ich immer. Und ja, da kamen schon einige Kommentare und auch gemeine Sachen, die halt gesagt wurde, gerade dann, als dann die Pubertät anfing, eben mit den Pickeln und man hat es erstmal seine Periode bekommen und dann verändert sich der Körper eben, ne, dickere, also breitere Hüften irgendwie, mehr Po und dann war, ach, ich weiß auch nicht, also was ich mir da auch so anhören musste, das war schon echt sehr, sehr verletzend. Das hat mich auch sehr gekränkt, weil ich sowieso schon so schüchtern und ja, mit mir selber natürlich auch irgendwie nicht so zufrieden war und unsicher, genau, unsicher war ich vor allem und das hat das jetzt natürlich nochmal genau bestärkt. Und ansonsten habe ich nur mitbekommen, dass noch ein Mädchen gemobbt wurde bei uns und das auch sehr massiv, auch körperlich angegangen wurde. Und jetzt im Nachhinein, also ich stand schon immer ihr eher zur Seite und habe dann auch immer mit ihr geredet. Und sie hat auch irgendwie, weil sie dann, sollte das in der Klasse mal geklärt werden. Und dann hat die Lehrerin halt gesagt, ja, mit wem möchtest du denn befreundet sein? Hat sie auch gesagt, ja, mit Marie. Und aber trotz allem habe ich, glaube ich, damals auch nicht genug gemacht. Ne? Also ich bin dann nicht direkt dazwischen gegangen und habe gesagt, so, jetzt ist hier aber mal Schluss, hört auf, weil ich einfach viel zu unsicher war und selber so viele eigene Probleme quasi hatte. Aber jetzt, also sollte das jetzt nochmal passieren, würde ich ganz, ganz anders handeln. Ne? Also im Nachhinein tut mir das auch richtig leid. Und du?
Also während meiner Schulzeit tatsächlich gar nicht. Aber ich habe es natürlich mitbekommen, wie andere leider gemobbt wurden. Aber ich war auch immer eher die Person, die dann den Opfern beigestanden hat. Weil ich noch nie gut mit unfairem Verhalten umgehen konnte. Also ich war immer eher die neutrale Person. Ich war so auch die neutrale Person dann auch so im Freundeskreis. Aber das bin ich heute auch noch. Ich halte mich eigentlich auch immer so Diskussionen und Streitereien zwischen anderen. Also wenn so Gruppenbildung ist, halte ich mich eigentlich immer da raus und versuche halt quasi so die Mitte zu finden und keinen Stress mit beiden Gruppen irgendwie zu haben. Was ich aber, also ich, dafür habe ich auf jeden Fall mit Bodyshaming schon ein Riesenthema gehabt, weil ich ja, also die mich natürlich kennen, also ihr, die Hörer wissen natürlich das nicht, aber ich habe halt sehr, sehr, sehr viel zugenommen eine Zeit lang und danach bin ich anders behandelt worden. Also ich kann das wirklich auch bestätigen, dass Menschen anders mit einem umgehen, wenn man ein anderes Körpergewicht hat. Und ja, da musste ich halt dann auch irgendwie lernen, mit umzugehen. Also da habe ich dann auch teilweise ekelhafte Sprüche schon mal bekommen, muss ich ehrlich gestehen. Und das wird jetzt auch wieder besser und das finde ich halt auch richtig irgendwie komisch. Ich habe jetzt auch gedacht, wir hatten jetzt hier Kirmes im Dorf am Wochenende. Und das ist jetzt die erste Zeit gewesen, nachdem ich jetzt auch wieder sehr, sehr viel abgenommen habe. Und dann hast du es halt auch so gesehen. Leute, die, als ich kräftig war, gar nicht mit mir geredet haben, kamen jetzt auf einmal wieder auf mich zu, wo ich so dachte, weißt du, jetzt brauchst du auch eigentlich gar nicht mehr kommen. Aber das ist so, also Leute sollten so viel häufiger darüber nachdenken, was halt Worte echt anrichten können. Und gerade auch so, wenn man halt in so einem Teenager-Alter ist, man ist noch nicht gefestigt mit sich selber, man kann da irgendwie noch nicht so richtig, ja, gegen vorgehen oder gegen angehen, Leute sollten da viel häufiger echt drüber nachdenken, ob das jetzt wirklich notwendig ist, dass man jemanden da mit einer Gruppe zum Beispiel angeht oder mobbt. Ob man jetzt wirklich den blöden Spruch bringen muss oder ob man es sich einfach sein lassen kann. Was man denkt, das kann man niemandem verbieten, aber muss man es halt echt aussprechen? Muss man echt einer Person irgendwie ein schlechtes Gefühl geben? Ich verstehe es halt nie. Ich habe es auch nie verstanden. Ich habe auch nie verstanden, wenn irgendwie, und das wird bei dir ja auch so gewesen sein, dass schon mal so ein Nacktbild rumgegangen ist. Ich glaube, das hat jeder schon mal irgendwie miterlebt, was da immer für ein Riesenfass aufgemacht worden ist. Ich habe es irgendwie nicht verstanden. Ja, haha, ist ein Bild rumgegangen, aber man sollte halt immer auch darüber nachdenken, was wäre, wenn man selber in dieser Situation stecken würde. Und dann war ich eigentlich auch immer für die Betroffenen dann auch mega froh, wenn das halt dann abgeklungen ist. Und das ist halt dann auch so eine, das ist halt echt schwierig, weil viele ja dann auch mit dieser Person, wo die dieses Bild hinschicken, einfach, die haben Vertrauen dahin, die werden dann vielleicht überredet und dann wird dieses Vertrauen einfach gebrochen und dieses Bild einfach weitergeschickt. Und also ich konnte es nie nachvollziehen. Von mir gab es natürlich nie so ein Bild, okay, aber ich habe nie verstanden, warum das immer so ein Aufruhr ist und warum man nicht einfach aufhören kann, weil es doch für diese Person so unangenehm ist, wenn die dann in der Schule sitzt und weiß, jeder hat dieses Nacktbild gesehen und so. Naja, aber ich glaube, dass wir da nur was verändern können, wenn jeder an sich selber arbeitet und halt einfach mal darüber nachdenkt. Vielleicht anstatt immer böse Wörter zu sagen oder blöde Sachen, sondern vielleicht auch mal gute Sachen sagt. Weil selbst wir kriegen das ja jetzt mit, auch gerade diese Anonymität des Internets. Ich meine, wir haben jetzt schon häufiger darüber geredet, auch mit diesen blöden Hate-Kommentaren, aber es ist doch viel schöner, Leuten halt irgendwie zu sagen, hey, das, was du gemacht hast, ist richtig cool, anstatt immer nur negative Sachen zu machen, weil ich glaube auch selber wirklich daran, wenn man immer nur negative Sachen kommuniziert, dann wird man doch auch negativ irgendwie. Kommuniziert doch einfach mal positive Sachen. Sagt doch einfach mal den Leuten, die ihr cool findet, oder wenn ihr durch die Stadt geht und ihr seht ein Mädel mit einem coolen Kleid, dann lästert vielleicht nicht darüber, was dann vielleicht nicht so schön an ihr ist, sondern geht einfach hin und sagt, ey, das Kleid, was du anhast, ist mega cool. Und ich glaube halt auch, wie es in den Wald hineinschreit, so schreit es auch wieder raus. Also seid einfach mal alle ein bisschen lieber zueinander,
Ja, das
finde
hast du
ich.
schön zusammengefasst. Das kann ich nur bestätigen. Das macht so viel aus und das verschönert einem so sehr den Tag. Und ich finde auch, die positiven Sachen müssen mal gesagt werden. Oftmals denkt man sich das, aber spricht es nicht aus. Und auf der anderen Seite, wenn ich dann schon mal Komplimente bekommen habe, habe ich mich danach so viel besser gefühlt und bin hoch erhobenen Hauptes meines Weges gegangen und habe gedacht, ach, was ist das heute für ein schöner Tag? Und beschert euch doch einfach mal gegenseitig schöne Tage und muntert die Leute mal ein bisschen auf und sagt denen, wenn ihr Sachen an denen schön findet oder mögt. Oder auch wenn es coole Charaktereigenschaften sind oder sagen, hör mal, finde ich, hast du gerade richtig gut gemacht. Und ne, also anstatt immer nur rumzunörgeln und rumzumeckern und immer nur irgendwie die Äußerlichkeiten ja, herabzuwürdigen und sowas, also schenkt euch allen mal ein bisschen mehr Liebe.
Und hier Woman Empowerment, ne? Ich finde es halt auch irgendwie cool, wenn man so Frauen auch ein bisschen pusht. Und ich habe da am Samstag ganz lange mit unserer lieben Vivi drüber gesprochen, die ihr ja auch noch alle kennt. Und wir haben so darüber gesprochen, dass eben genau über dieses Thema, dass man viel zu selten mal positive Sachen sagt. Und sie hat mir dann erzählt, dass sie zuletzt irgendwie, sie war in der Stadt unterwegs und dann ist ihr ein Mädchen entgegengekommen und sie meinte, das war wie, als wenn die von so einem Heiligenschein umgeben wäre. Sie meinte einfach, das war einfach ein, die meinte, sie konnte gar nicht weggucken, so toll sah diese Frau aus. Und dann ist sie hingegangen und hat ihr halt gesagt, pass mal auf, ich wollte dir halt voll gerne sagen, dass du mega schön heute aussiehst. Ne? Und dann hat dieses Mädchen wohl gesagt, oh, danke, sie wäre jetzt gerade auf dem Weg zu einem Date und sie wäre so unzufrieden eben gewesen und hätte irgendwie das Gefühl, dass sie nicht alles aus sich rausgeholt hätte und dass ihr das jetzt gerade so viel Aufwind gibt und dass sie sich halt dadurch jetzt gerade so viel besser fühlt und sowas. Und Vivi meinte dann, dadurch, dass die sich dann so gefreut hat, hat das der Vivi auch ein unheimlich schönes Gefühl gegeben, weil sie dann so gedacht hat, war krass, Jetzt konnte die ihr halt so ein positives Gefühl geben und zwar für sie so ein schönes positives Gefühl und hat dann gesagt, dass sie das viel häufiger machen möchte, weil sie gesagt hat, ja guck mal, dieses Mädchen ist jetzt zu ihrem Date gefahren und hat vorher so ein Kompliment bekommen und das ist doch dann auch, dann fühlt sie sich doch auch einfach besser. Es macht ja auch irgendwas mit einem Selbstbewusstsein dann, ne? Und deswegen, ich glaube, man kann das nur bessern, wenn jeder da ein bisschen an sich selber arbeitet und einfach guckt, dass man, ja, vielleicht seinen Kindern das später auch mit auf den Weg gibt, weil ich glaube, gerade im Kinder- und Jugendalter, ja, das kann besonders hässlich werden. Und das ist besonders prägend für den, ja, für das weitere, für den weiteren Lebensweg. Und ich glaube, wenn wir halt unsere Kinder schon so erziehen, dass man das vielleicht, ja, es ist immer schwierig zu sagen, weil ich glaube auch nicht, dass jedes Kind, was halt wirklich mobbt, zu Hause halt das nicht, also das wird ja nicht überall zu Hause so vorgelebt werden. Aber ja.
Ja, aber wenn ihr davon irgendwie ja, damit zu tun habt oder das mitbekommt, also denkt immer daran, was wäre, wenn ihr jetzt in der Situation wärt? Was würdet ihr euch wünschen, was die anderen machen oder inwiefern die euch helfen oder so? Und dann bitte, bitte unterstützt die, ja, Opfer, muss man sagen, und versucht denen irgendwie beizustehen, zu helfen, Hilfe anzubieten und einfach mal diese Mobber darauf aufmerksam zu machen, was die eigentlich gerade da anrichten. Ich glaube, viele Leute verrennen sich da in irgendwas und haben völlig den Bezug zur Realität verloren und sind sich überhaupt nicht mehr darüber bewusst, was die eigentlich da gerade anrichten.
Und denkt immer daran, das ist nicht cool. Es ist absolut nicht cool, irgendwie auf jemandem da rumzuhacken.
Eigentlich seid ihr die armen Würstchen
dann. Und ich denke nämlich immer, es sagt viel mehr über deinen Charakter aus, als über den Charakter, über den du da gerade urteilst. Also,
ja.
Es wird keiner sagen, boah, ist der cool, weil der jetzt da auf jemanden rumgehackt hat.
Lisa, was war denn deine Quelle?
Also tatsächlich, erstmal möchte ich sagen, dass sich mehrere HörerInnen diesen Fall gewünscht haben. Also schickt uns immer wieder eure Vorschläge. Vielleicht, also wir kriegen etliche. Also wir können natürlich nicht jeden Fall machen, aber wie ihr jetzt seht, es bringt auch was. Und ja, also ich habe zum einen das YouTube-Video von Becky-K mir angeguckt. Das fand ich ziemlich gut recherchiert. Und ansonsten, ja, einige Internetartikel und Einträge. Und ich habe auch versucht, das Video zu finden, aber du findest leider nur noch Ausschnitte. Also falls ihr das Video finden solltet, dann schickt uns gerne den Link. Ich habe es leider nicht finden können.
Ja, dann schließen wir jetzt dieses schwere Thema einmal ab und freuen uns aber auch auf eure Kommentare. Berichtet uns gerne. Und dann kommen wir jetzt zum entspannteren Teil. Und wir bedanken uns bei euch, dass ihr bis hierhin zugehört habt, dass ihr wieder mit dabei wart. Und jetzt freuen wir uns natürlich über alle, die noch weiter dabei sind. Heute kommt nämlich ein bisschen was anderes. Wir haben uns entschieden, heute mal keine Wer würde eher und Entweder-Oder-Frage zu machen, weil uns gehen auch langsam, ehrlich gesagt, die Ideen aus. Falls ihr da noch ein paar coole habt, schickt uns die gerne auch. Wir sind da auf jeden Fall offen für. Wir sitzen sonst jedes Mal kurz vor der Folge da und überlegen uns händeringend irgendwas. Und ja, aus dem Grund haben wir uns jetzt entschieden, wir erzählen jede einen Fact über uns und die andere weiß jetzt auch noch nicht, was kommt. Und ja, wer soll starten, Lisa? Was ist dir lieber?
Oh, mir ist es egal, entscheid du. Wir können ja okay. Schnick, Schnack, Schnuck machen.
Okay, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck.
Okay. Schnick, Schnack, Schnuck.
Stein schleift Schere. Ich habe gewonnen. Bedeutet das jetzt, ich fange an oder du fängst an?
Ja, das ist...
Ja, komm, ich fange an. Also mein Fact ist, dass ich jeden Abend beim Einschlafen entweder TKKG oder Bibi und Tina Hörspiele höre und ich mittlerweile nicht mehr ohne einschlafen kann. ich habe lange Zeit das Problem gehabt, dass mir so viele Gedanken in meinem Kopf rumgeschwirrt sind und ich immer das Gefühl hatte, ich muss mir noch so viel merken und ich muss noch so viel machen. Und das hat mich so unruhig werden lassen, dass ich es nicht geschafft habe, einzuschlafen und ich wirklich dann sehr lange mal wach lag. Und irgendwann, ja, bin ich dann auf die Idee gekommen, doch mal wie früher mir Bibi und Tina Hörspiele anzuhören. Und ja, dann irgendwann hatte ich die dann alle durch und bin dann jetzt zu TKKG umgestiegen. Und mein Freund kann mittlerweile auch schon nicht mehr ohne einschlafen. Das ist schon übergeschwappt, also das darf man echt keinem erzählen. Aber ja, das ist ein Fact über mich.
Aber ich finde, TKKG hat ja auch irgendwie so einen Hang zum True Crime.
Ja, das stimmt. Ein bisschen schon. Also ich habe auch schon mit 3 Fragezeichen angefangen, aber das finde ich noch zu spannend. Da kann ich nicht bei einschlafen. Da will ich immer zuhören.
Ja, verstehe ich. Das ist witzig, weil der Fact, also einer unserer Hörer, den ich kenne, er wird sich wahrscheinlich jetzt auch angesprochen fühlen. Der hat das früher zum, ich weiß gar nicht, ob er das heute noch macht, aber früher hat er es gemacht und wir haben immer so Pärchenabende gemacht. Wir waren auch zusammen in einer Schützengruppe und dann haben wir meistens über Schützenfest dann bei ihm geschlafen und da mussten wir dann auch immer hören. Und wir haben immer darauf hingefiebert, dass es Klack macht und die Kassette zu Ende ist, weil wir konnten nicht einschlafen. Aber dann hat er sie ganz schnell umgedreht und mussten wir weiterhören, wenn er da noch nicht eingeschlafen war. Aber irgendwie war es auch schön. Was hat sich irgendwie dann angefühlt wie die Kindheit auch, ne? Da hat man ja auch immer was gehört.
Mm.
Ja. Okay, da kommt jetzt meine Offenbarung. Also wenn ich höre immer Musik. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen unangenehm ist, das zu erzählen, aber egal. Ich höre.
Wir sind hier unter uns, Lisa, kein Ding.
Wir haben keine Hörer, die.
Nein, nein.
Nur wir zwei. Selbst du weißt das nicht. Okay. Also ich höre beim Duschen Musik und dann stelle ich mir immer vor, dass ich gerade ein Konzert habe.
Also du bist dann theoretisch die Sängerin quasi und vor deinem Publikum.
Ja. Und dann genau, mit meiner Musik dann. Und das Gleiche mache ich übrigens auch, wenn ich Bahn fahre und Kopfhörer drin habe. Dann stelle ich mir auch immer vor.
Singst du dann auch in der Bahn laut mit?
Nein.
Okay.
Ich bewege auch nicht meine Lippen, aber in meinem Kopf. In meinem Kopf ist da so eine kleine Konzertsituation.
Also ist das auch ein großes Publikum dann oder eher so was Kleines?
Ein großes. Na, ich träume dann auch big.
Okay, also richtig. So Beyoncé-Größe. Ja, okay, alles klar. Verstehe. Und wenn du unter der Dusche singst, dann singst du dann laut oder auch nur leise?
Dann singe ich auch mal laut mit. Aber bis jetzt hat sich noch keiner meiner Nachbarn beschwert.
Vielleicht ist das ja auch ganz schön. Die freuen sich bestimmt immer.
Vielleicht stehe ich wirklich irgendwann auf einer großen Bühne. Man weiß es nicht.
Ja, vielleicht.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, was unsere HörerInnen dazu sagen. Ob ihr das mit den Facts cool findet, weil es halt auch irgendwie jetzt nochmal ein anderes Kennenlernen ist. Und ich bin auch gespannt, was ihr zu unseren Facts sagt. Ob ihr irgendwie das auch, also ob ihr das auch kennt, ob ihr vielleicht auch mit Hörspielen einschlaft oder wobei viele ja auch uns geschrieben haben, dass sie mit unserem Podcast einschlafen, ne?
Mhm. Stimmt.
Aber ich kann das nicht. Viele machen das, ja, aber ich möchte mal mitbekommen, also dann weiß ich nicht mehr, wo ich war und dann, also das kann ich irgendwie nicht.
Ja, ich könnte das höchstens dann mit alten Folgen von einem Podcast machen, die ich vielleicht schon gehört habe. Dann ist okay, aber neue Folgen, die will ich auf jeden Fall mal hören, von daher, ja.
Wir wurden auch verlinkt auf einem Video jetzt zuletzt, da war ein Mädchen, die hat sich fertig gemacht mit True Crime.
Stimmt.
Und da konnten wir uns auf jeden Fall wiederfinden, weil das mache ich auch.
Ich auch, bei allem Möglichen, beim Arbeiten, beim Putzen, beim Einkaufen. Ich bin schon durchs Aldi gelaufen und habe dabei gehört, wie gerade irgendjemand umgebracht wurde und habe dabei die Nudelpackung aus dem Regal genommen und so. Und von daher, ja, auch beim Fertigmachen immer.
Ein Special Fact, ich höre ja Podcasts tatsächlich immer beim Ausreiten und dadurch bin ich überhaupt auf Podcasts gekommen, weil ich habe angefangen mit Hörbüchern, weil ich sehr viel und sehr lange auch ausreite und dann irgendwie so dachte, ja, guckst du mal, was du da so finden kannst. Und habe dann angefangen, Hörbücher über YouTube zu hören, weil ich da noch nicht so den Plan hatte, wo man das überhaupt hören kann. Das ist ja jetzt auch schon 2 Jahre, 3 Jahre her. Und das hat aber immer unfassbar viel Datenvolumen gefressen. Dann habe ich immer gedacht, boah, jetzt guckst du mal, was ist das hier eigentlich für eine Apple-App hier, Podcasts, was ist das? Und dann bin ich da drauf gekommen und habe dann einfach mal Krimi eingegeben und dann wurde mir halt relativ schnell dann auch Mordlust angezeigt. Und ich glaube, da hatte Mordlust die ersten 20 Folgen hochgeladen oder so. Da bin ich auf die aufmerksam geworden. Mhm. Ja, und so hat das dann angefangen und eigentlich war das ja auch wegführend jetzt, dass wir hier überhaupt
sitzen. Das stimmt.
Ne, weil, also hätte ich beim Ausreiten das niemals gefunden, dann würden wir wahrscheinlich heute hier gar nicht sitzen. Und ich finde es immer cool, wenn Leute uns schreiben, dass sie das auch beim Reiten hören. Weil wir sind ja hier auch so eine kleine Riders-Community und so.
Das stimmt. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal, wo ich ja so viel reite. Nicht. Aber dafür war ich früher ein Pferdemädchen. Ja. Ja.
Und was ja nicht ist, kann ja noch werden, Marine.
Richtig, genau.
Naja, okay.
Ja gut, dann sind wir gespannt auf eure Rückmeldungen. Gebt uns gerne dazu mal ein Feedback. Und dann verabschieden wir uns jetzt von euch. Wir sind am Ende angelangt. Das war die 35. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie.
Und ich bin Lisa. Bleibt sicher.
Und gesund.
Tschüss. Tschüss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.